Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich Ihnen mitzubringen habe und das der Herr Ihnen schenkt und euch schenkt für diesen Sonntag und für die vor uns liegende Zeit, es kommt aus dem Buch Jesaja, im Kapitel 35 wollen wir hören auf die ersten vier Verse. Wüste und trockenes Land werden sich freuen, und die Steppe wird jauchzen und blühen wie die Lilie. Üppig wird sie blühen und jauchzen, jauchzen und jubeln. Die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben, die Pracht des Karmel und der Ebene von Scharon. Diese werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht die weichen Knie stark. Sagt denen, die verzagten Herzen sind, seid stark. Fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt, um euch zu retten. Amen. Wir wollen still werden und beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank dafür sagen, dass du uns jetzt dieses Wort schickst. Dieses Wort, in dem du dem Propheten Jesaja gesagt hast, er möge deine Gemeinde, dein Volk stärken. Und danke, dass du uns dieses Wort nun schenkst, deiner Gemeinde, damit wir gestärkt werden. Aber Herr, damit das passiert, dass wir in dieser Predigt Stärkung finden für unser Leben, für unseren Glauben, dazu brauchen wir deinen guten Geist. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, zu Beginn des Gottesdienstes habe ich Ihnen das schon gesagt. Eigentlich hätte heute etwas anderes als Predigttext Ihnen gegeben werden sollen, aber der Herr hat das verändert. Er hat gesprochen und er hat gesagt, dass es darum geht, euch zu stärken. Und nicht nur deshalb hat diese Predigt eine Überschrift. Der Auftrag lautet Stärkung. Nein, das ist nicht nur das Programm heute Morgen, es ist auch das Programm, was sich in diesem Predigttext abspielt. Da kriegt jemand einen Befehl, den Befehl zur Stärkung. Überschrift, wie gesagt, über die Predigt. Der Auftrag lautet Stärkung. Ich habe vier Punkte mitgebracht heute Morgen. Erstens, der Veranlassende des Auftrages, Gott. Zweitens, der Hintergrund des Auftrages, Schwäche, Furcht, Verzweiflung. Drittens, der Inhalt des Auftrages, Stärkung. Und viertens, der Ausführende des Auftrages, Gott. Das Erste, der Veranlassende des Auftrages, Gott. Ich bin so 10 Jahre alt gewesen, Mitte der 70er Jahre, da lief eine Fernsehsendung und die Älteren kennen die vielleicht noch, die hieß Cobra übernehmen Sie. Und früher war das ja so, da gab es ja nicht dann 200 Fernsehprogramme, sondern immer nur 2 und früher wurden die Kinder noch sehr stark reglementiert halt im Fernsehkonsum, so war das auch bei mir zu Hause. Aber diese Sendung schien meinem Vater auch zu gefallen und da durften wir als Kinder die mitgucken. Cobra übernehmen Sie, das war so eine Sendung, da gab es zu Beginn immer dieselbe Szene. Es ging immer so los, dass da so ein Spezialagent war und der kriegte dann über einen Kassettenrekorder oder über eine Schallplatte oder über so ein Telefonat einen Anruf oder einen Auftrag. Da hieß es dann, Mr. Phelps, so hieß der, Folgendes ist passiert, ein unmöglicher Auftrag. Und das wird dann so ein bisschen erläutert und dann hieß es immer, sollten Sie oder jemand aus Ihrer Spezialeinheit festgenommen werden, so wird der Minister jegliche Kenntnis der Operation abschreiten. Dieses Band wird sich in 5 Sekunden selbst vernichten. Viel Glück, Jim, Cobra übernehmen Sie halt nicht. Und dann ging dieser Film los, man war so eingeführt und dann lösten die unmögliche Geschichten. Also Cobra übernehmen Sie. Und ich weiß noch ganz genau, wie mir 10-jährigem Jungen mein Vater erklärt hat, ja, dieser Minister sei, das war tatsächlich so angedacht, ein Minister der amerikanischen Regierung. Und die würden sich tatsächlich, das war dann so der Übertrag, die würden sich darum kümmern, die Amerikaner mit ihrem Geheimdienst, dass wenn irgendwo böse Schurken sind oder der Weltfriede durch irgendwie vagabundierende Atombomben in Gefahr ist, dass die sich darum kümmern und die schicken dann ihre Spezialagenten raus und die regeln alles. Und das habe ich so als Kind geglaubt. In diesem Glauben bin ich aufgewachsen. Und Sie wissen damals noch Ost-West-Konflikt, nicht? Da gab es ja die Bösen, das waren die Russen, nicht? Und die Guten waren die Amerikaner. Und das war so als Kind mein Weltbild. Mein Weltbild, weil ich dachte, dieser Film spiegelt so ein Stück weit Realität wider. Da gibt es also so gute Geheimagenten, die kommen, die retten die Welt, wenn dann nur irgendwie die amerikanische Regierung das Einsehen hat halt nicht. Wenn ich dann dieser älter geworden bin in der Pubertät, so mit 15, 16, da hat sich dieses Weltbild komplett zerschlagen. Ich erkannt habe, dass das wesentlich komplexer ist und dass es nicht nur Gut und Böse gibt halt nicht. Und heute weiß ich das erst recht halt nicht, dass vielleicht so mit das Böseste, was auf dieser Welt rumgeht, halt nicht der amerikanische Geheimdienst ist halt. Aber das ist mal eine Sache für sich. Aber das war immer so die Frage, für mich dann eben überhaupt nicht, dass es da sowas gibt, sondern, und das weiß ich positiv von diesem falschen Bild, was ich damals als kleines Kind hatte, ich fühlte mich sicher. Also nicht nur, dass ich mich gefreut habe über den Film, sondern ich dachte tatsächlich, wir mit unserem Leben in Bad Laase, wo ich aufgewachsen bin, hier in Deutschland, da gibt es einen Schirm, der passt auf uns auf. Und wenn es dann Probleme gibt, dann schicken die Amerikaner schon ihre helfenden Einheiten, nicht? Da gibt es Leute, nicht, übernehmen sie diesen Auftrag halt. Sowas gibt es nicht und schon gar nicht irgendwelche Minister, die altruistisch für andere denken, Dinge tun. Aber, und jetzt komme ich zum Punkt, es gibt einen Auftraggeber. Nicht eine Regierung in Amerika, in Moskau oder sonst wo auf der Welt, sondern es gibt den Regierenden dieser Welt. Das ist ja nicht Barack Obama oder Putin, die wirklich regieren. Das sind ja Menschen wie wir auch, nicht die früher oder später sterben müssen. Es gibt einen Regenten. Und das, was in dieser Serie so ein bisschen ja, Hollywood-like dann kolportiert wurde, das gibt es auch in Wirklichkeit. Dieser Regierende, unser allmächtiger Gott in Jesus Christus, der passt auf seine Schöpfung und vor allen Dingen auf seine Kinder, die zu ihm gehören. Und wenn es zu bunt wird in dieser Welt, dann schickt er seine Leute mit speziellen Aufträgen. Und das ist ganz wichtig, dass Gott da ist, dass Gott auch hier in diesem Hintergrund, da kommen wir gleich, was der Hintergrund ist, noch zu, dass Gott es ist, der das sagt. Das nicht, wie uns manche Theologieprofessoren wahrmachen wollen, so nach dem Motto, das war ja nicht mal der Prophet Jesaja, nicht? Das waren dann irgendwelche deutero-jesajanischen Schüler, die irgendwas zusammengeschrieben haben in irgendwelchen Schulen und die haben sich irgendwas ausgedacht, was sie denn jetzt den Leuten sagen wollten. So eine Bibel will ich nicht glauben, nicht? Wo Menschen ohne den allmächtigen Gott sich was zurechtgedrückt haben. Nicht? Das ist nicht besser als so eine Sendung Cobra übernehmen sie nicht. Hier das, was ich gerade eben vorgelesen habe als Predigtext, ist vom Herrn dieser Welt, damals vor 2700 Jahren, den Israeliten gesagt worden. Und deshalb hat es Vollmacht gehabt. Und das ist auch heute Gott, der das sagt. Es ist nicht der sündige Pastor Latzel, der euch das zuruft. Der ist nur Sprachrohr. Es ist Gott, der den Auftrag gibt zur Stärkung. Damals, vor 2700 Jahren in Jerusalem und auch heute hier in St. Martini. Und das ist das, was Gott immer wieder tut. Dass er immer wieder seine Leute auch losschickt in dieser Welt. Nicht? Ob das ein Mose gewesen ist, ob das ein Gideon gewesen ist, ob das ein Jona, ein Jeremia, ein Hesekiel, ein Elia, er schickt immer wieder seine Leute los. Oder im Taufbefehl hat er uns alle losgeschickt, nicht die frohe Botschaft davon, dass Jesus, dass Gott rettet, los sah. Und es ist Gott, der den Auftrag erteilt. Er ist der Auftraggeber. Und das ist was ganz Wunderbares für meinen Glauben, dass ich so glauben darf. So wie als Zehnjähriger, wie ich fälschlicherweise geglaubt habe, es gibt da eine politische Macht, die passt auf die Menschen auf. So weiß ich heute als gestandener Christ, es gibt diesen Herrn und Heiland, den König dieser Welt, Jesus Christus, der passt auf uns auf und der gibt Aufträge und der kümmert sich um unser Schicksal. Aber das ist das Erste, dass wir das festhalten müssen, dass ihr das wisst, das, was ihr gleich hört, das ist nicht von Pastor Latzel, das ist nicht von irgendwelchen Menschen, das ist von Gott selber. Er ist der Auftraggeber, der auch heute gesagt hat, stärke meine Gemeinde. Der Veranlassende des Auftrages ist Gott. Das Zweite, der Hintergrund des Auftrages, Schwäche, Furcht, Verzweiflung. Der Hintergrund der Situation damals war ein katastrophaler. Die Menschen damals in Jerusalem, wir schreiben etwa das Jahr so 701 vor Christus, die Menschen waren dort in Jerusalem am Ende. Die waren in fürchterlicher Furcht, die wussten nicht mehr weiter, die waren ganz unten. Es war damals etwas passiert, dass es eine Großmacht gab, die Assyrer. Die hatten 30 Jahre zuvor schon das Nordreich zerstört, hatten das ganze Nordreich geschliffen, die Städte zerstört, die meisten Menschen deportiert, in die Gefangenschaft geführt, hatten da alles platt gemacht und hatten das Südreich, also Juda und Jerusalem, bestehen lassen. Die waren tributpflichtig gegenüber dem König in Assyrien. Und dann hat es einige politische Verwicklungen gegeben und dann entscheidet sich der König von Assyrien, jetzt machen wir das Südreich auch platt. Und dann rückt er an mit einer richtigen Heeresmacht. Und alle Städte, die noch um Jerusalem herum sind, werden alle erobert. Und es bleibt zum Schluss nur noch Jerusalem. Übrigens, historisch gut bezeugter Bericht. Der König damals, Sanherib, der hat geschrieben in seinen Memoiren halt nicht, ich hatte Jerusalem gefangen genommen wie ein Vogel in seinem Käfig. Unglaubliche Situation. Und er war nicht gekommen damit so 200-300 Leutchen. Der war mit einer für die damaligen Verhältnisse unvorstellbaren großen Heeresmacht gekommen. 200.000 Mann sind da angerückt und haben Jerusalem belagert. Haben Ring um die Stadt gelegt, kam niemand mehr raus, kam niemand mehr rein. Und haben die belagert. Und in der Stadt waren furchtbare Verhältnisse. Wir können das nachlesen, wenn Sie ein Kapitel weiterlesen, halt nicht. Da kommt sein Feldherr, der Rabschake, der stellt sich vor die Stadt und dann provoziert er die. Dann sagt er, wie sieht es denn aus, Jungs? Nicht? Wir sind hier mit 200.000 Mann und wir würden euch gerne 2.000 Pferde zur Verfügung stellen, wenn ihr denn in der Stadt 2.000 Reiter hättet. Also wenn ihr die stellen könnt, 2.000 Reiter, geben wir euch 2.000 Pferde, damit wir wirklich ein bisschen Krieg mit euch machen können. Ihr habt doch nichts drauf, der lästert die richtig. Wer will euch denn helfen, so sagt er halt nicht. Dann sagt er wirklich ganz hässliche Worte, steht so in der Brief. Ihr müsst doch euren Kot essen und euren Urin trinken. Die widersprechen nicht, so schlimm ist die Situation. In Jerusalem wird der Kot gegessen und wird der Urin getrunken, halt ganz furchtbare Szene. Und dann versteigt er sich auch noch dazu der Lästerung und sagt, wie will euch denn Jahwe, euer Gott, aus meiner Hand retten? So steht er jetzt da, nicht? Der Lästerer Gottes mit 200.000 bewaffneten, gut ernährten Assyrern, halt nicht, die ständig Nachschub kriegen gegen das bisschen Häufchen, was in Jerusalem ist. Das ist die Situation. Not, Verzweiflung, Elend, kein Weg. Das Einzige, was die haben einen gläubigen König, die Jerusalemer, das Volk Juda. Hiskia heißt er. Und er redet die ganze Zeit, dieser Hiskia, davon, Gott wird uns helfen. Gott wird uns helfen. Hiskia heißt auch übersetzt dieses hebräische Wort, meine Stärke ist Gott. Und da ist Nomen est Omen, das ist das Regierungsprogramm von diesem Hiskia gewesen. Der hat viele gute Dinge zuvor gemacht, aber in dieser schweren Situation, da weist er immer nur auf Gott hin. Und jetzt stehen die da, nicht? Die haben ja gemerkt, das ist ein guter König, der sie da regiert schon seit mehreren Jahren. Aber jetzt, angesichts dieser Situation, hat nicht vielleicht doch dieser Rabschake, dieser Feldherr recht? Der hat doch noch angeboten, jeder, der rauskommt hier aus Jerusalem, zu uns überläuft halt nicht, der kriegt einen Ölbaum, der wird zu essen und zu trinken haben, nicht? Dann kommen die da ins Zweifeln, sind vollkommen am Ende und wissen nicht mehr weiter, denken, jetzt ist doch alles aus, wird doch nicht mehr klappen, wir können uns gegen die nicht wehren. Die werden eindringen in Jerusalem, früher oder später, wir sind so schwach. Dann werden sie unsere Stadt kaputt machen, die werden unsere Frauen vergewaltigen, die werden unsere Kinder töten und werden uns in die Gefangenschaft führen. Das ist das Programm, wo die reden. Und dann kommt unser König und dann sabbelt der so ein Zeug nach dem Motto halt nicht, ja, aber Gott ist doch Stärke. Sieht er denn nicht, was los ist, nicht? Hier sind doch Speere und Schwerter halt, nicht? Und er redet von Gott. Das ist die Situation, eine totale Verzweiflung. Ja, als es gut gelaufen ist, ja, da vielleicht, aber jetzt doch nicht, ne? Was macht Gott? Gott schickt seinen Propheten. Gott schickt seinen Propheten, der genau das nochmal bestätigt, in dem, was er sagt, was wir eben ja gehört haben, oder zu bestätigen hat, was Hiskia gesagt hat. Meine Stärke ist Gott. Lasst euch nicht Angst und Bange machen von dem, was ihr seht. Das ist ja auch die Botschaft der Bibel in so vielen Geschichten. Natürlich ist das in dieser Welt manchmal haarig. Das war haarig am Schilfmeer, als hinten die Ägypter waren, vorne das Wasser. Da gab es auch erstmal rein logisch keinen Weg. Logisch, aber für Gott ja, der macht einfach einen Weg durchs Wasser. Das war die Situation von einem Luther in Worms. Als der in Worms gesagt hat, ich stehe zur Schrift, egal was, da wusste er, eigentlich gibt es da keinen Weg raus. Die werden mich verbrennen, wie sie Hus 100 Jahre zuvor verbrannt haben, halt nicht. Diese Situation hat es immer wieder gegeben. Aber die, die wirklich Jesus vertraut haben, durften immer wieder auch erleben, dass Gott Wege führt. Nicht immer in jedem Fall. Manchmal hat Gott auch Menschen das Martyrium sterben lassen. Aber immer wieder schafft dieser Gott Wege heraus, eben aus dem Elend. Und das ist hier auch passiert. Schaut nicht nur auf das, was irdisch ist. Schaut vor allen Dingen zuerst immer wieder auf Gott, der unsere Stärke ist. Und das ist das, was die Menschen in Jerusalem hören mussten. Angesichts dieser verzweifelten, elenden, furchtsamen Situation. Die Botschaft der Stärkung, dass Gott seinen Propheten schickte, sagt, hey, sag ihnen, dass sie stark sein dürfen, weil ich da bin, nicht? Das ist ja der Inhalt. Und das ist nicht nur die Botschaft vor 2700 Jahren gewesen, das ist auch die Botschaft, die ich euch heute sagen darf. Nicht wissend, was eure aktuelle Situation ist, mit eurer großen oder kleinen Furcht, was eure Verzweiflung ist oder was eure Schwäche ist. Die kenne ich nicht im Einzelnen. Aber Gott kennt sie. Und du darfst heute hier sitzen und darfst das von Gott hören, dass er dir sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Du kannst starken Knies in das hineingehen, was da kommen wird. Weil er Gott da ist. Ja, Schwäche, Furcht und Verzweiflung gab es nicht nur vor 2700 Jahren, die gibt es auch heute. Aber Gott sei Dank gibt es auch diesen allmächtigen, wunderbaren Gott in Jesus Christus. Und der stärkte damals die Leute und stärkt uns. Und damit kommen wir zum dritten, zum Inhalt des Auftrages. Der Inhalt des Auftrages lautet Stärkung. Das kriegt Jesaja hier gesagt, geh hin und sag ihnen das. Sag ihnen das, dass sie stark sein sollen, dass sie sich nicht zu fürchten brauchen. Sag ihnen, dass Wüste und trockenes Land, dieses Bild, was so furchtbar aussieht, halt nicht, dass das wieder blühen wird und das ist ein Bild für ihr Leben. Und das darfst du wissen. Wenn du momentan Wüste und trockenes Land hast, wenn dir alles so wie so eine Steppe vorkommt und du kein Wasser hast, du darfst wissen, du wirst, wenn du zu Jesus gehörst, die Pracht Gottes sehen. Vielleicht nicht morgen, nicht übermorgen, vielleicht erst, wenn du die Augen hier zugemacht hast in dieser Welt. Aber du wirst die Pracht Gottes sehen. Und deshalb darfst du nach vorne gehen. Deshalb brauchst du dich nicht zu fürchten. Und das ist das Tolle, dass das unserem Gott so am Herzen liegt. Die Stärkung seiner Menschen, die zu ihm gehören. Das kommt ja nicht nur hier in Jesaja an dieser Stelle vor. Das passiert im Alten Testament immer wieder, wenn die Propheten kommen, dass sie den Auftrag zur Stärkung haben. Das passiert im Neuen Testament. Nicht als Petrus da kurz vor der Kreuzigung Jesu mit Jesus spricht, in Lukas 22 halt nicht. Das sagt Jesus zu Petrus. Und das ist der Hirtenauftrag, nicht? Zu dem ersten Hirten der Kirche halt nicht. Sagt er zu Petrus, wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. So stärke deine Brüder. Das ist ein Wort, das müsste eigentlich bei jeder Ordination gesagt werden, müsste eigentlich auch in jedem Gemeindesaal stehen. Stärke deine Brüder. Wenn einer bekehrt ist, dann hat er den Auftrag, die Brüder zu stärken. Nicht nur hinzugehen und durchzudeklonieren, wo bist du denn nicht genau richtig im Glauben? Nicht, das ist ja so ein Lieblingsspiel bei den Evangelikalen und bei uns frommen Pietisten halt. Nicht, das muss manchmal sein. Was immer sein muss, dass wir gucken müssen, wo können wir denn Brüder und Schwestern im Glauben stärken? Dass wir denen ein Wort des Trostes sagen, dass wir für die Hände falten halt, dass wir für die da sind. Stärke deine Brüder. Nicht, weil wir das gut finden von irgendeiner Ideologie her oder von irgendeiner Ethik. Nein, weil es der Auftrag Gottes ist. Stärke deine Brüder. Und das ist heute auch mein Auftrag, ganz besonders an diesem Tag, in dieser Stunde, dich zu stärken in deinem Glauben, bei deinen schwachen Knien, bei dem, was wackelt. Wir haben eben den Wochenpsalm gehört, Psalm 42. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Und das möchte ich dir zusprechen, dieses Wort. Angesichts deines Zweifels, angesichts des Unrechtes, das dir widerfährt, was du vielleicht gar nicht verstehen kannst, angesichts deiner Krankheit, in die du hineingehst oder in der du drin bist, angesichts deiner Einsamkeit, angesichts deiner Angst, angesichts deiner Glaubensmüdigkeit. Harre auf Gott. Harre auf Gott. Und wenn ihr denkt, das hat er jetzt schon 20 Mal in dieser Predigt gesagt, ich will es auch noch ein paar Mal sagen, halt nicht, harret auf Gott, dann habt ihr nämlich die Stärkung. Er ist da, der allmächtige Gott halt. Und das ist der Auftrag. Da heißt es in diesem Predigttext zum Schluss, seht, da ist euer Gott, er selbst kommt, um euch zu retten. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte Gottes. Ich kann euch nicht versprechen, dass das, was euer Problem, eure Schwierigkeit, eure Sorge ist, dass das morgen, übermorgen gelöst ist in dem Sinne, wie ihr es euch wünscht. Das kann ich nicht sagen. Aber ich darf euch zusprechen im Namen des allmächtigen Gottes. Er ist da. Schaut auf Jesus Christus. Er kommt euch zu retten. Und nehmt es einfach an. Nehmt es wirklich einfach an. Als Wort des allmächtigen Gottes, der, und ich komme nochmal zum Punkt 1, der Auftraggeber davon ist. Das darf ich immer wieder in meinem Glaubensleben erfahren, dass wenn mir Brüder, wenn mir Schwestern Worte zusprechen, dass ich die immer wieder annehme. Das ist ja das Entscheidende. Ich weiß noch, zu Beginn, als ich hier in Martini anfangen durfte, da war ja nicht alles nur ganz goldig, wie das damals gewesen ist. Das war ja manches frakturell. Und ich weiß, ich habe mal ein bisschen eine schwierige Zeit gehabt, so Februar 2008. Und da schrieb mir Pastor Huntemann einen Brief. Wer Huntemann noch kennt, nicht? Das war dann alles auch immer gerade raus, nicht? Da wurde klar gesagt, worum es ging halt. Und dann schrieb Professor Huntemann halt nicht, Wort aus 1. Korinther 16, sei männlich, sei stark. Nicht mehr drunter, sei männlich, sei stark. Also das wird normal niemanden schreiben, halt nur diesen Satz halt, sei männlich, sei stark. So heißt das wörtlich wirklich am Korintherbrief. Aber für mich war das genau in diesem Moment das, was ich brauchte. Ich konnte das genau als nicht das annehmen, was Huntemann sagte, sondern Gott sagte mir in dem Moment halt, Mensch, jetzt reiß dich gefälligst mal zusammen, ey, was ist denn los mit dir? Was machst du dir denn Sorgen hier? Ich bin doch da, meine Güte, und sei mal männlich und sei mal stark halt nicht. Also da bin ich schon ein bisschen angegriffen, wenn eine Frau mir das sagt, aber wenn mir der Heiland das sagen muss halt nicht. Aber ich konnte es annehmen und da war mir auch klar, meine Güte, habe ich mich über das geschämt, dass ich Gott so enttäuschend gewesen bin, dass ich da mir Sorgen gemacht habe, nicht. Das anzunehmen, dass Gott das sagt. Wir waren gestern draußen, haben so ein bisschen auf der Schlachte missioniert und da haben wir so Einladungen verteilt hier für das Konzert gestern Abend. Aber ich habe mich auch hingestellt, habe immer wieder so Bibelworte. Wir haben ja so Kärtchen halt, die liegen ja hinten auch aus, immer mit so Worten der Stärkung. Und ganz viele Leute wollen nicht. Fragen, wollen Sie ein Wort Gottes? Nein, nein, nein. Und ich hatte es dann so einem Mann angeboten, wollen Sie ein Wort Gottes halt? Nein. Und auf einmal sprang so eine ganz nett angezogene Frau, Mitte 30, hin. Ich will eins haben, ich brauche unbedingt was, nicht? Ich brauche unbedingt was halt, nicht? Nahm das, ach, das ist ja super. Das ist genau das, was ich brauchte halt. Dann lief die auch schon weiter. Super, wunk noch von der Weite halt, nicht? Das ist genau das, was ich brauchte halt, nicht? Die konnte das genau annehmen halt, nicht? Also, das war keine zufällige Begegnung, die hat Gott geschenkt. Und auch heute Morgen ist das keine zufällige Begegnung, dass ihr hier seid. Ich darf euch im Namen Gottes sagen halt, richtet euch in eurem Problem, in eurer Schwierigkeit, in euren Fragen aus auf den allmächtigen Gott. Vertraut ihm. Und jetzt kommen wir zum vierten, das Tolle ist, dass nicht ich diesen Auftrag ausführe, zur Erfüllung bringe, sondern Gott selber. Der Ausführende des Auftrages, der Stärkung, das ist Gott. Das ist Gott. In diesem Film, den ich zu Beginn der Predigt angesprochen hatte, nicht hier, Kopo übernehmen Sie, da gab einer einen Auftrag und dann mussten diese Männer von diesem Spezialteam dann hin und mit halsbrecherischen Stunts und spektakulären Einbrüchen, die verkleideten sich so mit Masken halt, nicht, mussten die dann versuchen, das zu lösen, die Aufträge. Das war immer so kurz auf knapp, ob es dann klappte halt nicht. Und bis eine Minute vor Schluss dieser Episode wussten wir nie genau, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht. Und da gab es natürlich immer ein Happy End halt, nicht. Aber da war es immer an den Agenten, nicht so nach dem Motto, die das richten mussten. Das Tolle bei unserem Gott, und das war ja Fiktion, das Tolle in der Wirklichkeit ist bei unserem Gott, ist, dass nicht ein Prophet, dass nicht ein König und schon nicht irgendein Pastor irgendwas richten muss, sondern dass Gott es selber ist, der es tut. Gott selber führt seinen Auftrag auf. Da hat dem Jesaja gesagt, geh hin, sag denen das, stärk ihre Knie, mach ihnen Mut, mach ihnen Mut. Da hat sich erstmal nichts verändert, die hatten nur das Wort. Also es ist jetzt nicht auf einmal, was weiß ich, literweise Wasser vom Himmel geflossen und irgendwelches Manna wäre auf einmal wieder gekommen und die hätten auf einmal Waffen bekommen oder was weiß ich was. Nein, erstmal war nur das Wort da, nicht mehr und nicht weniger. Aber mehr braucht es auch nicht, weil Gott ja in diesem Wort gegenwärtig ist. Wenn man das annimmt, dieses Wort, diesem Wort vertraut, dann erlebt man die Wunder Gottes. Jetzt kriegt die Bevölkerung in Jerusalem dieses Wort. Guckt auf Gott, er wird euch retten. Er wird da sein. Die haben knapp 1000 Krieger, die sind alle schwach und draußen liegen die 200.000 Mann. Was passiert? Könnt ihr nachlesen. Übrigens dreimal wird diese Geschichte in der Bibel erzählt. Dreimal. Also scheint Gott ganz wichtig gewesen zu sein, dass wir das kennen. Dass wir diese Geschichte kennen. Nicht nur hier in Jesaja, auch in Chronik, Könige wird das berichtet halt nicht. Was passiert dann? Dann schickt Gott seinen Engel in das Lager der Assyrer. Einen Engel. Mehr braucht es bei Gott nicht. Und dann schlägt der Engel zu. Da schreibt die Bibel, 185.000 Menschen sterben in diesem Lager. Gott richtet. Genau wie es hier steht. Er kommt euch zur Rache. Er wird vergelten. Er selbst wird es tun. Der Engel Gottes schlägt dieses Heer mit furchtbarer Stärke. Die Historiker, also es ist ein historisches Ereignis halt. Also das auch durch die sind. Alle Dinge, die in der Bibel sind, sind wahr. Bei uns wird hier immer erzählt, es ist nur Legende. Das wird von den Geschichtsschreibern immer wieder berichtet. Die wissen nicht, was da passiert ist. Da wird überlegt, hatten die Pest oder sonst eine Seuche gewesen? Ich kann nicht genau sagen, wie der Engel des Herrn das getan hat. Ich weiß nur, dass er ins Lager gegangen ist und dann sind 185.000 Leute tot. Und mir ist auch vollkommen egal, ob das über die Pest war oder über eine andere Rattenplage oder was da alles spekuliert wird. Das Ergebnis zählt für mich. Ich habe einen Gott, wenn der sagt, ich hole dich da raus, du brauchst dir keine Angst zu haben, stärk nur die Knie und geh nach vorne, dann macht er das. Und dann liegen auf einmal die Leute mit 185.000 da. Da ist nichts mehr. Das ist unser Gott. Wenn der zusagt, ich rette dich, dann rettet der uns, auch vor dem vermeintlich sicheren Tod, in den die Bevölkerung von Jerusalem hineingegangen wäre. Und wisst ihr, genauso ist das bei Jesus Christus. Wir gehen ja alle auf den Tod zu, in 100 Jahren sind wir alle nicht mehr, nicht? Das ist ja so unsere Belagerung unseres Lebens halt, nicht? Da wird es auch immer enger, nicht? Je älter man wird, nicht so mit 47, da geht es noch einigermaßen alt, aber wenn man so die 80 überschritten hat, nicht, da kommt der Tod näher und näher und näher. Und dann packt der einen halt, nicht? Und das ist dann manchmal ganz schön eng halt, nicht? Wenn man dann angegriffen wird. Und da ist es gut, dass wir einen Gott haben, der sagt, brauchst keine Angst zu haben. Geh ruhig nach vorne. Ich habe selbst den Tod im Griff. Und das ist dann nicht richtig, weil es irgendein Pfarrer sagt, sondern weil es Gott selber sagt. Und Gott führt es aus. Gott ist ja auch für uns hingegangen, hat den Tod überwunden in Jesus Christus, so wie er die Belagerung überwunden hat, indem er diese Feinde geschlagen hat. Und das dürfen wir wissen. Der Herr ist da. Er rettet uns. Er selber tut es halt nicht. Hier heißt es, so endet unser Predigttext, er selbst kommt, um euch zu retten. Er selbst kommt, um euch zu retten. Und das ist ja das, was Gott für uns alle getan hat. Uns braucht er keinen Engel mehr zu schicken, der irgendwelche Feinde umhaut, so wie damals in Jerusalem. Uns hat er viel Größeres getan. Er ist für uns in diese Welt gekommen und hat uns in seinem Sohn Jesus Christus selber gerettet. Er selbst ist gekommen und hat uns gerettet. Deshalb braucht uns gar nichts mehr vor was bange zu sein. Wir sind gerettet für Zeit und Ewigkeit. Seht, da ist unser Gott. Und wenn ich sage, wo er ist, hier in der Bibel, in der Schrift, da ist unser Gott. Und der wird dich retten. Glaub nur dem, was in der Bibel steht. Und du bist gerettet. Für all das, was weltlich dein Problem ist, aber erst recht, wenn du eines Tages in den Tod musst. Denn Gott hat es selber getan. Der Herr ist da, er rettet. Übrigens, das ist auch wieder, ich sagte eben, der Name Hiskia ist Programm. Der Name Jesus ist auch Programm. Jesus heißt übersetzt nichts anderes als Gott rettet, Jahwe rettet. Jeshua, Gott rettet, Jahwe rettet. Das ist das, was unser Herr und Gott tut. Und wenn du dich diesem Jesus, diesem Gott anvertraust, wirst du immer wieder Rettung haben im Leben und im Sterben. Und weil das so ist, weil Gott selber so an dir wirkt, deshalb kann auch so ein Pastor dir zusprechen, der ein Diener Gottes ist halt nicht, deshalb darfst du nach vorne gehen in die Zukunft. Deshalb dürfen deine Knie stark sein, deshalb darfst du furchtlos sein, weil Jesus da ist. Nicht, weil du irgendeiner Ideologie glaubst, sondern weil der allmächtige Gott da ist, weil er selber kommen wird, dich zu retten, dir beizustehen, dir zu helfen. Und das darfst du hören und das darfst du glauben. Und in diesem Glauben darfst du auch eines Tages sterben, weil du weißt, er, dein Retter, ist da. Und so möchte ich uns noch einmal diese Worte aus Jesaja 35 vorlesen. Sie sind der Auftrag gewesen, dass ich diese Worte euch sage, auf dass ihr daran glaubt und aus diesen Worten Stärkung für euer Leben bekommt. Wüste und trockenes Land werden sich freuen und die Steppe wird jauchzen und blühen wie die Lilie. Üppig wird sie blühen und jauchzen, jauchzen und jubeln. Die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben, die Pracht des Karmels und der Ebene von Scharon. Diese werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht die weichen Knie stark. Sagt denen, die verzagten Herzen sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt, um euch zu retten. Möge der Herr dieses Wort an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.